gut. Hm? Guten Morgen miteinander. Es wurde mir schon vorweggenommen, die Liebe. Ich verheimliche euch nicht, dass ich ein bisschen Mühe habe. Die, die mich näher kennen, die wissen, dass ich mit dem Wort so meine Mühe bekunde, mehr aber aus weltlicher Sicht. In dieser vorweihnachtlichen Zeit hast du mir noch den... Danke vielmals. Aber jetzt muss ich noch das Ding haben. Entschuldigung. Den habe ich ganz vergessen. Danke. In dieser vorweihnachtlichen Zeit wird ja viel von Liebe gesprochen. Ich weiß nicht, ob es der Duft der Zimt-Cookies sind, das Licht der Kerzen, dass die Gemüter viele so in eine Stimmung kommen, ob es die dunklen Tage sind, die Müdigkeit gegen Ende des Jahres, oder es ist einfach wirklich dieser Zauber, den man sich wünscht, so ein dieses Festhalten an Glitzer und Glamour. Interessanterweise, das mehr wisst ihr, spricht man jedoch sehr selten von der wirklich zugrunde liegenden Wahrheit, nämlich der Erwartung des kommenden Messias, wirklich davon. Niemand spricht vom Heiland, niemand spricht von dem Gott, von dem es heißt, er ist die Liebe. Und in der Gesellschaft einigt man sich dann darauf, dass es die Weihnachtszeit so ein Fest der Liebe ist. Aber niemand möchte das ja näher definieren, ein Fest der Liebe, des Friedens. Und Gott ist ja die Liebe oder etwa nicht. Und das ist genau diese Frage, diese unerklärliche Liebe, dieser Ursprung der Liebe, den ich heute Morgen am 2. Advent mit euch aus einem bisschen spezielleren Winkel anschauen möchte. Denn auch wir als Christen, als gläubige Nachfolger reden viel und oft über die Liebe, von der Liebe zu Gott, von der Liebe zum Nächsten, und von der Liebe untereinander. Aber nur weil wir darüber reden, sind wir dadurch nicht automatisch gut darin zu lieben. Ich habe eingangs gesagt, dass es für mich manchmal ein bisschen ein unbequemes Thema ist. Mir kommt das manchmal ein bisschen künstlich, wenn Leute so kommen. Und es ist ja auch so, dass ich diese allumfängliche Liebe von Gott auch nicht ganz fassen kann. Und etwas, ich bin ein Charakter, wo etwas nicht ganz fassen kann, das macht mich ein bisschen unsicher. Das möchte ich ehrlicherweise auch sagen. Und es ist ja so, dass wir alle Liebe, auch Frieden in diesem Sinn, allgemein auf dem Schirm haben. Und es ist mir aufgefallen dabei, dass gerade wir Christen selten bis nie von der körperlichen Liebe sprechen. Und leider, wenn dann meist im Zusammenhang mit Sexualität im Kontext der Sünde, kaum je als gute Gabe Gottes. Und dabei widmet das Hohelied in der Bibel, das Hohelied von Salomo, ein ganzes Buch dem Gesang eines Liebespaares, nämlich Sulamit und ihrem Freund. Und dieses Buch sprudelt über von Sinnlichkeit, von Schönheit, von Dramatik, des Miteinanders, vom Begehren und der Spannung, der Zweisamkeit, wo die zwei versteckt und nachher aber auch in der Öffentlichkeit sich treffen, Unterstützung und Widerstand und der Sehnsucht nach endgültiger, auch körperlicher Vereinigung. Warum habe ich dieses Buch ausgewählt? Was erzählt uns dieses Buch über das Wesen Gottes? Während das Hohelied traditionell einen festen Platz hat bei den Juden in der Passahliturgie, so ist es bei uns eher etwas, wenn ich jetzt so frage, auch Geschwister, das wahrscheinlich am wenigsten bekannteste Buch oder gelesen. Und auch viele Ausleger tun sich ziemlich schwer damit. Viele haben sich gefragt, was ein solcher Text mit der Betonung auch auf das Körperliche in der Bibel überhaupt zu suchen hat. Und zudem gibt es auch im Hohelied nur eine einzige Erwähnung von Gott und auch das nur als Randbezeichnung. Es steht nämlich im Originaltext nicht Jahwe, sondern es steht nur Ja. Ich lasse das jetzt einmal stehen. Und man überliest dieses Buch so schnell einmal als Bild der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und verpasst dabei eine gewisse Tiefe. Ich werde heute versuchen, ein wenig auf das einzugehen. Wir Christen sind ja eher jenseits orientiert und das Hohelied, das feiert das Diesseits. Und es feiert, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, und zwar ganz besonders in die Beziehung von Mann und Frau. Wenn wir den Text lesen, das ganze Buch, dann fließen Realität, Traum und Bilder im Hohelied ineinander über und die einzelnen Aussagen lassen sich kaum zuordnen. Es ist wie so ein Blumenstrauß, der explodiert. Und ich möchte heute mit dem Text aus dem Kapitel 8, mit den Versen 6 und 7, ein bisschen diese Liebe, die da beschrieben wird, skizzieren. Liebe ist unmöglich zu beschreiben. Und deshalb wird das auch nur ein kleiner Versuch sein, uns diese Liebe zu veranschaulichen. Kapitel 8, Verse 6 bis 7. Ich werde das mit vier Grundfragen zu der Liebe angehen. Im ersten Punkt, in der ersten Frage, frage ich mich, Liebe ist leidenschaftlich. Also wenn man die Sprache des Hohen Liedes anschaut, dann ist sie durch und durch hormongeschwängert und voll Leidenschaft. Unverhohlen äußern die Liebenden ihr Sehnen nach Zärtlichkeit, nach Küssen, beieinanderliegen, von der Schönheit des Frühlings, von blühenden Gärten, Kraft der Farben, Bilder aus der Tierwelt, der Duft von Gewürzen, von Ölen und Speisen. Es ist unglaublich, wie farbig die Stimmungen der Liebenden beschrieben werden. Und wenn ich das so betrachte und lese, dann bin ich so ziemlich hin und her gerissen. Und zwar zwischen Staunen über diese orientalische Vielfalt, die sind wir gar nicht gewöhnt bei uns, und einem gut schweizerischen, naja, mal langsam, ha? Nur mal nicht gäbig, ha? Also nicht übertrieben. Das Hohelied spricht sehr viel von der Schönheit und Körperlichkeit des Miteinanders. Und dennoch zielt diese Leidenschaft der Liebenden nicht ausschließlich auf Sexualität, sondern auf das Miteinander mit all seinen Facetten, auch den körperlichen. Sie streben nach Verbundenheit, nach Einswerden. Die Liebenden wollen sich einander schenken. Sie stehen einander nicht als Objekt und Subjekt gegenüber, sondern verschmelzen zu einem neuen, gemeinsamen Dasein. Aus zwei Ich wird ein neues Wir. Und genau das unterscheidet die Erotik des Hohen Liedes von der Erotik, die uns die Welt vorgaukelt, wie zum Beispiel in der Pornografie. Die sucht die Befriedigung im eigenen Begehren und degradiert das Gegenüber zum Objekt des Verlangens. Und das Hohelied dagegen, das spricht vom Genießen des Miteinanders. Bei der sich auf sich selbst bezogene Sexualität geht es nur ums Gebrauchen des anderen. Und da ist es absolut egal, ob das durch Filme, Zwang, im Bordell oder in der Ehe geschieht. Wie viel seelische Not entsteht durch solche zweckentfremdete Sexualität? Echte Leidenschaft, die brennt für das Wohlergehen des anderen. Und unser Text nennt diese Leidenschaft unbezwinglich. Sie nennt sie die Glut. Es ist eine Glut, eine Flamme des Herrn. Das Brennen zweier Menschen füreinander wird also mit dem Herzen Gottes verglichen. Das hier verwendete Wort für Leidenschaft wird als Eifer oder Eifersucht übersetzt. Und jetzt läuten vielleicht bei Gewissen die Glocken. Denn die ursprüngliche Bezeichnung von Eifersucht, die ursprüngliche Meinung von uns ist, dass wir eher negativ das besetzen und das als ein egoistisches Besitzen wollen anschauen. Das ist aber wirklich nicht die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes von Eifersucht. Im Alten Testament steht dieses Wort für Gottes Einsatz und Ringen um sein Volk. Und so begründet Gott auch die 10 Gebote mit der Aussage, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mit anderen Worten, seine Gebote sind Ausdruck seiner Liebe zu seinem Volk und seines Eifers über das Wohlergehen seines Volkes. Und diese Liebe strebt nach Exklusivität. Es soll kein Blatt oder Haar zwischen Gott und sein Volk kommen. Wo dies dann seitens des Volkes im Alten Testament doch immer wieder vorkommt, hält Gott dennoch an seiner Liebe fest. So ruft er in Hosea 10 dem ungehorsamen Volk zu, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz sträubt sich dagegen, all mein Mitleid ist entbrannt. Und Jesaja sagt uns im Zusammenhang mit der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft, dass der Eifer des Herrn dies vollbringt. Diese Leidenschaft des Vaters, die treffen wir auch in Jesus wieder. Die spüren wir, wenn wir in seiner Nachfolge sind. Denn von Jesus heißt es, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Unsere menschliche Leidenschaft ist ein Abbild dieser brennenden Liebe Gottes. Und da stellt sich mir die Frage, wie ist es denn um meine Leidenschaft bestellt? Wie steht es um meine Flamme? Denn wir Älteren wissen, und das sind einige hier, mit Leidenschaft allein ist noch keine Beziehung nachhaltig getragen. Es ist eine Facette der Liebe bei uns Menschen, aber eine eher unbeständige, die Leidenschaft. Spätestens, wenn der Mann Speckringe trägt, wird seine Frau ihn wohl kaum mit einer Gazelle vergleichen, wie in unserem Text. Und wenn die Frau das dritte Kind gestillt hat, sind ihre Brüste keine Türme mehr, ebenfalls ein Bild aus Hohelied. Aber auch im höheren Alter schlummert die Leidenschaft nur. Sie schläft nicht. Fragt mal in den Altersheimen nach. Das ist etwas, das wir bis am Schluss mittragen, diese Leidenschaft. Denn die Leidenschaft, die kann auch im Alter noch neu oder wiedererweckt werden. Die Liebe zwischen Frau und Mann braucht deshalb mehr als Leidenschaft. Das wissen wir. Sie braucht Exklusivität, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, lege mich wie ein Siegel auf deinen Arm, bittet Sulamit ihren Geliebten. Das Wort Siegel stammt aus dem Lateinischen, aus dem Wort Sigillum ab, und das heißt übersetzt Bildchen. Wir kennen Siegel von offiziellen Beschlüssen, der Bundesverfassung. Unsere Kinder hatten auch ein Siegelspiel. Da konnte man Stempel machen, wenn man einen Liebesbrief dem anderen geschickt hat, da kann man das abstellen. Ihr wisst, es gibt das in zwei Formen. Es gibt einen Stempel und es gibt den Ring, den Siegelring. Ist heute nicht mehr im digitalen Zeitalter natürlich, ist ein bisschen obsolet. Aber das Siegel war ein Hoheitszeichen. Es gehörte und gehört noch heute unverwechselbar zu dieser Person, die es besitzt, und es repräsentiert den Willen dieser Person. Und genau aus diesem Grund wurden diese Utensilien auch sehr, sehr gut aufbewahrt. Das heißt, um den Hals oder eben am Ring. Mit anderen Worten, das war untrennbar. Und genau so will Sulamit ein Siegel auf dem Herzen oder am Arm ihres Bräutigams sein. Sie sollen offiziell und unverwechselbar zueinander gehören. Das Herz, von dem sie hier spricht, ist in der Bibel ein Bild für den Willen und die Persönlichkeit. Und der Arm symbolisiert Kraft und Handeln. Das Wesen und das Tun von ihrem Geliebten, das soll absolut von ihrem Bild geprägt sein. Das ist die Idee. Ihr Bild soll in alle wesentlichen Entscheidungen und Handlungen des Bräutigams eingebunden sein. Danach strebt die Liebe. Und dieses Streben nach Zugehörigkeit und Verbindlichkeit drückt das Hohelied in vielen, vielen Bildern aus. Die Anrede der Liebenden, Schwester und Bruder, es mag irritieren, Fürstentochter und König, das können wir im Kontext des Alten Testaments mit Braut und Bräutigam anschauen. Wir können hier auch eine schöne Brücke sehen zu Jesus' Wiederkunft. Ebenfalls die Braut und der Bräutigam. Und wenn Sulamit ihren Geliebten in das Haus ihrer Mutter einführen will, so ist das nicht heimlich, sondern das ist ein offizieller Akt. Dann wird aus diesen Liebesgefühlen und Geliebesgesäusel eine offizielle Sache. Mich hat das berührt in dieser Geschichte auch, wie stehe ich zu Jesus in der Öffentlichkeit? Wie sieht mein Feuer aus, wenn ich mit Leuten spreche, die Jesus nicht kennen? Ihr wisst, frisch Verliebte können außer an sich selber an nichts anderes mehr denken und die tun sich schwer damit, sich auf anderes zu konzentrieren. Das bleibt aber nicht so. Das wissen wir, die länger verheiratet sind. In einem vollen Alltag drängen sich unzählige Anforderungen an die Beziehung und sie fordern Aufmerksamkeit. Und dabei kann es sehr gut sein, dass der oder die Geliebte unmerklich auf der Aufmerksamskala runterrutschen. Und darum ist die Rede vom Siegel, welche das Bild der Geliebten auf Herz und Arm des Geliebten verankert und festmacht. Um in den Anforderungen des Alltags zu bestehen, braucht die Liebe einen Schutzraum. Darum hat Gott ja unter anderem die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau eingeführt, gestiftet und gesegnet. Wie wichtig Schutzräume sind, das sehen wir zurzeit täglich an den Meldungen aus der Ukraine. Niemand wird hineingezwungen. Niemand. Aber es ist saugefährlich, bei Beschuss draußen zu bleiben. Was Sulamit von ihrem Geliebten hier erbittet, hat Gott für sein Volk längst getan. Die Propheten des Alten Testaments vergleichen die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk oft mit einem Ehebund. Das Neue Testament greift dies ebenfalls auf in Bezug auf Jesus und die Gemeinde. Was allerdings bei diesem Gedanken sehr wichtig ist zu beachten, es ist nicht die Ehe, die gefährdete Ehe, die das Vorbild ist für die Beziehung zwischen Gott und uns, sondern es ist genau umgekehrt. Die Beständigkeit der Liebe Gottes, das ist das Vorbild für die Ehe. Viele verwechseln das manchmal. Und über diesen Bund sagt Jesaja in Kapitel 49 zu seinem Volk: In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Es ist ein unauflösliches Zeichen seiner Liebe zu uns. Jesus trägt die Wundmale an Händen und Füßen und an seiner Seite. Und in Jesus hat Gott uns unverbürglich zugesagt, dass er uns versiegelt mit dem Heiligen Geist und damit zu seinem Eigentum erklärt. Wir gehören zu ihm. Das ist unsere Zugehörigkeit. Der dritte Punkt. Liebe ist widerstandsfähig. Wenn die Liebe reift, wird sie, wie es hier heißt, stark wie der Tod und unbezwinglich wie das Totenreich. Das ist keine kitschige Übertreibung. Und es bezieht sich auch nicht nur auf die Liebe zwischen Mann und Frau. Es ist ein Grundwesen in der Schöpfung. Denkt nur an das Tierreich. Wie viele Muttertiere verteidigen bis zuletzt ihre Brut? Was gehen sie ein? Sie geben fast ihr Leben. Sie lenken ab. Sie schützen. Und bei den Tieren ist es ein Schutzinstinkt und bei uns geht es fast noch eine Schicht tiefer. Normale Eltern würden lieber selbst leiden, als ihre Kinder leiden zu sehen. Sei dahingestellt, ob pädagogisch richtig oder falsch. Wirkliche Liebe zwischen Menschen ist bereit, um des anderen Willen Nachteile in Kauf zu nehmen. Zu leiden und vielleicht gegebenenfalls zu sterben. Und darum bezeichnet Sulamit hier die Liebe als Flamme des Herrn. Dies ist nun, wie ich eingangs erwähnt hatte, auch der einzige Bezug auf Gott im gesamten Hohelied. Dieses Ja, Yahweh. Und doch weist dieses kleine Anhängsel darauf hin, dass alle Liebe, zu der wir fähig sind als Menschen, letztendlich ein Ausdruck sind, dass Gott uns als sein Abbild geschaffen hat. Und dass wir trotz aller Gebrochenheit, Verkehrtheit, Verlogenheit noch immer Gottes Wesen widerspiegeln. Gottes Liebe zu uns ist dabei nicht nur stark wie der Tod, sondern stärker. Wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, sagte Paulus. Unfassbar. Und dann hat er in seiner Auferstehung noch den Tod besiegt und für uns Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ebenfalls Paulus im 2. Timotheusbrief. Damit wir ewig bei Gott sein können. Danach sehnt sich Gott, danach sehnt sich diese göttliche Liebe. Und diese Liebe, diese Liebesflamme des Herrn, können selbst gewaltige Wasser nicht auslöschen, noch große Ströme fortschwemmen. Text aus dem Hohelied. Im Gegenteil, und das wissen wir, wenn Geliebte, Verliebte angegriffen werden, dann rücken sie nur noch fester zusammen. Und genau so hält Jesus zu uns. Wenn wir in dieser Liebe leiden, so rücken wir auch zusammen. Aber das Hohelied nennt noch Gefahren für die Liebe. In Kapitel 2 des Hoheliedes, Vers 15, heißt es folgendermaßen: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Es bleibt offen, was genau mit den kleinen Füchsen gemeint ist. Im Alltag des menschlichen Miteinanders sind es aber oft die kleinen Dinge, die das Fundament der Liebe durchlöchern. Mangelnde Kommunikation, fehlende Dankbarkeit, Gewohnheiten und Kleinigkeiten gepaart mit Rechthaberei. Die Frage, wer Rasen mäht, wer die Rechnungen macht, den Abwasch macht, dieses oder jenes ungemütliche Gespräch führt. Wenn wir diese Blüte, und da spreche ich jetzt ganz gern die Verheirateten an, wenn wir diese Blüte unseres Weinbergs und die daraus erwachsende Frucht schützen wollen. Und das ist auch gemeint, wenn wir seit Jahrzehnten Winzer in unserem Weinberg sind, dann müssen wir die kleinen Füchse konsequent verscheuchen. Das gilt für das Miteinander, für uns Menschen, in der Ehe, mit Freunden, in der Gemeinde, aber das gilt auch ganz besonders für unsere Beziehung zu Gott. Ich komme zum letzten Punkt. Liebe ist unbezahlbar. Wollte einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollen, so könnte das alles nicht genügen. Unsere Gesellschaft ist geprägt, alles umzurechnen in Zeit und Geldwerte. Das funktioniert in der Liebe aber nicht. Wir können Liebe weder kaufen noch verdienen. Sie wird uns als Geschenk zuteil. Sie ist unbezahlbar und doch bereit, jeden noch erdenklichen Preis für das Wohl des Geliebten zu zahlen. Und dabei fragt sie nicht nach dem Nutzen für sich selbst. Das gilt für die Liebe zu Gott wie zu den Menschen. Wer den eigenen Nutzen sucht, der wird die Liebe verpassen. Und das bedeutet letztendlich auch, dass er Gott verpasst, von dem es heißt, Gott ist die Liebe. Und dieser Gott lebt die Liebe vor und verschenkt sich in Liebe. Wir haben diese Liebe nicht verdient und können es auch nicht. Im Gegenteil, wir haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, wie Paulus es umschreibt. Bezahlt ist diese Gnade mit dem teuren Blut Christi, schreibt Petrus. Mit dem teuren Blut Christi, der sein Leben für uns gegeben hat, aus Liebe. Die Geschichte des Hohen Liedes ist keine einfache, auch nicht zum Lesen. Aber sie zeigt uns etwas vom Wesen der Liebe Gottes, seinen Eifer, der unsere Liebe sucht. Und stellt uns so vor die Frage nach unserer eigenen Liebe. Dabei wird zwischen den Zeilen deutlich, dass die Liebe dieses Paares, ja, dass alle menschliche Liebe als Abbild tief in Gott verwurzelt ist. Wie ein Spiegelbild Gottes. Eben eine Flamme des Herrn. Gemessen an der Liebe Gottes ist alle menschliche Liebe natürlich nur unvollkommenes Stückwerk. Der Gott der Bibel brennt vor Leidenschaft für uns Menschen. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm gehören. Seine Liebe widersteht auch unserer Untreue und unserer Bosheit. Und er hat für uns alles und schlussendlich sich selbst gegeben, zu unserem Wohl und zu unserem Heil. Seine Liebe ist stärker als der Tod, sie ist das Leben. Und dieser Liebe ist nichts hinzuzufügen, außer unserer Antwort. Amen.